Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sport Unites Us Podcast von Laureus Sport for Good. Heute sind wir in einer besonderen Runde zusammen und zwar hat sich das gesamte Laureus Sport for Good Team der deutsch-österreichischen Stiftung zusammengefunden. Das hört sich jetzt an, als wären wir 20 Leute, sind wir aber gar nicht. Wir sind 8, die sich gemeinsam für die Kinder einsetzen und heute gemeinsam eine Sonderausgabe unseres Podcasts aufnehmen.
Wie du richtig sagst, jetzt haben wir schon fast ein Jahr lang Sport Unites als Podcast hinter uns und haben gedacht, das wäre doch ein schöner Anlass, den letzten Monat des Jahres und kurz vor der Weihnachtszeit zu nutzen, um die ersten Folgen mal Revue passieren zu lassen und auch mal von den Menschen, die für Sport for Good arbeiten, so ein bisschen beleuchten zu lassen und ihre Eindrücke zu sammeln. Denn ihr seid die tagtäglich, sage ich mal, mit den Programmen zu tun haben und ganz nah am Thema dran sind. Ja, wir freuen uns einfach von euch zu hören, was euch inspiriert, welche Sportler, welche Aussagen oder auch andere Interviewgäste. Es sind ja nicht nur Sportler. Und ich würde sagen, direkt los, oder?
Lass uns loslegen. Aber bevor wir jetzt loslegen, würde ich sagen, ist es vielleicht ganz hilfreich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sich unser Team mal ganz kurz vorstellt, dann hat man schon mal die Stimmen gehört und die Namen gehört und dann ist es vielleicht nachher etwas einfacher für euch alle, das zuzuordnen. Beginnen wir doch einfach mit Paul, Geschäftsführer der Laureus Sport for Good Stiftung Deutschland-Österreich und mein kongenialer Partner beim Podcast.
Vielen Dank, Micky. Die fleißigen Hörer des Sport Unites als Podcast kennen zumindest meine Stimme schon. Ob sie wissen, was ich mache, weiß ich nicht. Ich bin Geschäftsführer von Laureus Sport for Good in Deutschland und Österreich und inzwischen in meinem verflixten 7. Jahr. Damit für alles verantwortlich, vornehmlich würde ich sagen, auch für Fundraising. Und ohne euch, ohne das ganze Team, was sich heute vorstellt, wäre ich ehrlich gesagt hier auch gar nichts. Ich möchte direkt übergeben an Carina Feist, die die gesamte Zeit, die ich schon bei Laureus Sport for Good bin, mitgemacht hat. Und ich freue mich sehr, Carina ist jetzt Co-Geschäftsführerin von Laureus Sport for Good seit diesem Jahr, aber ich möchte dir das Wort ja nicht nehmen.
Ich freue mich, heute mit dabei zu sein. Genau, Carina Feist, seit diesem Jahr Co-Geschäftsführerin, kann damit Paul unterstützen in den Bereichen Personal, Finanzen, und war davor für die Programme zuständig, bin jetzt eben übergeordnet noch mit für die Programme zuständig und freue mich dementsprechend, das Wort an Julia Schilling zu übergeben, die die Programme im letzten Jahr mit mir zusammen verantwortet hat.
Ich wollte noch sagen, Carina ist das beste Beispiel dafür, was man alles erreichen kann bei Laureus Sport for Good, nämlich von der Praktikantin über den Dienstleister in der Agentur hin in die Organisation, quasi durch alle Bereiche durch. Von Events über Förderprogramme bis in die Geschäftsführung. Herzlichen Glückwunsch, Carina, und ich freue mich sehr, dass du uns so lange erhalten geblieben bist und jetzt mein Sparringspartner bist.
Ganz lieben Dank dafür. Das freut mich auch wirklich riesig.
Von Carina habe ich dann übernommen im Programmebereich Julia Schilling. Ich bin jetzt seit 2019 dabei, leite den Bereich der Förderprogramme und habe deswegen den direkten Draht zu allen, die mit den Kindern und Jugendlichen in Deutschland und Österreich zusammenarbeiten und die wir unterstützen. Sitze selber nicht in München, sondern bin die Außenstelle in Wien. Habe somit auch den direkten Draht zu unseren Förderprogrammen, die wir in Österreich unterstützen und gebe weiter mein Wort innerhalb meines Teams an Tabea.
Auch 2019 angefangen, tatsächlich auch als Praktikantin, Tabea Gehring mein Name. Und genau, unterstütze Julia in dem Bereich Förderprogramme, kümmere mich aber seit diesem Jahr auch ein wenig um das Thema Fundraising und versuche den Kontakt zu Stiftungen und Lotterien herzustellen, damit wir da noch eine weitere Säule im Fundraising haben und freue mich sehr, heute dabei zu sein und übergebe an den Letzten bei uns im Programmbereich, an den Fabian.
Hi, ich bin der Fabi, ich bin der Praktikant hier im Bereich der Förderprogramme, unterstütze das Team hier und bin Student der Sportwissenschaft und finde es gerade sehr spannend, Eindrücke zu sammeln, was der Sport alles leisten kann und wie man da auch den sozialen Fokus eben richten kann. Genau, und dann haben wir noch eine zweite Praktikantin hier bei uns, das ist die Lara, die wird sich jetzt auch schnell vorstellen.
Ja, wie Fabi gesagt hat, ich bin die Lara und ich unterstütze den Toni, der sich gleich noch vorstellen wird im Bereich Partnerschaften und Kommunikation und durfte jetzt in den letzten Monaten auch schon sehr viele Erfahrungen sammeln. Ist wirklich sehr spannend und kann ich jedem empfehlen.
Ja, Lara, die 5 Euro bekommst du gleich noch für die Werbung, die du jetzt hier gerade betrieben hast. Nee, wie du es gerade schon angesprochen hast, wir beide bilden ja eigentlich das Team im Bereich Partnerschaften, Kommunikation. Partnerschaften, Fundraising, vor allem mit dem Paul zusammen, alle kommunikativen Aspekte. Arbeite eigentlich auch ganz eng mit der Miki zusammen, die jetzt hier die Letzte im Bunde ist, die sich dann nochmal vorstellen wird, die das Thema Botschafter und ja auch kommunikative Aspekte, Events bearbeitet.
Danke, Toni. Jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin es jetzt nochmal zu guter Letzt. Miki, die mit Paul zusammen den Podcast macht. Meine Stimme müsstet ihr inzwischen kennen. Und ich kümmere mich bei der Laureus Sport for Good Stiftung seit inzwischen 5 Jahren um die Betreuung der Laureus Sport for Good Botschafter. Das sind alles aktive und ehemalige Sportler, die sich ehrenamtlich für unsere Stiftung engagieren. Dazu unterstütze ich Toni noch ein bisschen in der Kommunikation. Und ich würde sagen, jetzt wo ihr das Team alle kennt, noch eine kurze Frage an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr könnt jetzt ein wenig überlegen, bis die Auflösung dann im Podcast kommt. Habt ihr vielleicht die Stimme von Lara wiedererkannt und schon mal gehört? Also, dann würde ich sagen, los geht's.
Was mir auffällt, gerade als jungen Menschen, dass man im Alltag doch noch immer wieder Vorurteilen entgegentreten muss. Und gerade wenn man ein bisschen anders aussieht, wie die Zuhörer vielleicht oder Zuhörerin, interessant, dass ich relativ tätowiert bin, also auch im Gesicht. Und da natürlich dann doch Vorurteile sind, wenn man Menschen begegnet, die einen jetzt vielleicht noch nicht kennen, noch nicht gesehen haben, noch nicht erlebt haben. Und damit einfach so ein bisschen zu brechen und zu sagen, hey, schaut vielleicht mal ins Innere rein und bewertet nicht nur nach dem Äußeren.
Julia hat sich die Podcast-Folge mit Alexander Höller ausgesucht und eben genau diese Stelle. Warum?
Ich fand es total spannend, einen Künstler mal in so einem anderen Licht auch zu sehen. Also ich finde es immer spannend, so über den Tellerrand rauszugucken und auch eben über den Tellerrand von Sport for Good und dann jemanden auch in dieser Runde dabei zu haben, der so aus einem ganz anderen Bereich kommt und dann doch zu sehen, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt. Und gerade dieses Zitat von ihm über die Äußerlichkeiten und die Vorurteile, die Menschen gegenüber sehen, ist was, was mit meiner Arbeit direkt bei Laureus Sport for Good sehr eng zusammenhängt. Also vor allem bei die Kinder und Jugendliche in den Programmen, glaube ich, eine Realität von vielen, dass sie mit Vorurteilen konfrontiert sind oder mit stereotypen Äußerungen konfrontiert sind. Und diesen Satz von ihm, dass man sagt, guckt hinter die Fassade und seht eigentlich, was der Mensch da ist, den fand ich total wichtig. Und ich glaube, dass wir auch in unserer täglichen Arbeit und die Gesellschaft, wie sie ganz oft ist, den Kindern und Jugendlichen ganz oft so Labels verpassen. Also es gibt dann eben ein Label, du hast einen Migrationshintergrund, du hast ein Label benachteiligt, du hast ein Label schwierige Bedingungen. Du hast vielleicht auch andere Labels, die noch positiver sind. Aber viele von diesen Labels, die machen ja was mit der Identität von den Kindern und Jugendlichen. Und da jemanden zu haben, der dahinter schaut und zu sehen, ich sehe dich als Mensch und ich sehe deine Talente, ist was total Wertvolles. Und viele Kinder und Jugendliche in Deutschland und auch in Österreich, die haben das nicht von zu Hause aus, dass jemand da ist und sagt, ich sehe dich und ich weiß, wer du bist und ich schaue, wo dein Talent ist. Und das ist das, wo zum Teil dann die Programme und die Organisationen, die wir unterstützen, so einen Fördererbeitrag leisten, einfach sagen, ich nehme dich an, wie du bist, egal wo du herkommst, was du gemacht hast, du bist hier als Mensch. Und wir schauen gemeinsam, wo deine Zukunft liegt und was dein Talent ist.
Ja, vor allem auch die Kinder dann untereinander, dass die auch wieder sich dran gewöhnen oder sehen, ich kann mein Gegenüber auch so nehmen, wie er ist. Und der ist ja vielleicht gar nicht so blöd, nur weil er einer anderen Religion folgt oder weil er, was auch immer, eine andere Haarfarbe hat, eine andere Hautfarbe. Dass jeder jeden Menschen mit Respekt behandelt und so nimmt, wie er ist.
Ich finde es ja auch ganz interessant zu sehen, Alexander Höller als ein Beispiel, aber auch an vielen anderen auch Sportlern, die sind ja in unserem Umfeld, sage ich mal, die präsenteren Persönlichkeiten, dass es ganz, ganz viele gibt, die mit solchen Vorurteilen irgendwann mal zu kämpfen hatten und sich vielleicht auch dadurch irgendwie bewiesen haben und durchgesetzt haben und über sich hinaus irgendwo gewachsen sind. Das lässt sich sicher nicht über einen Kamm scheren, aber ich glaube, es ist auch das Schöne, wenn man sagt, es gibt eben Beispiele in unserer Gesellschaft von Menschen, die sich eben nicht in eine Schublade stecken lassen und die über ihre Grenzen hinausgehen und alle Zweifel, sage ich mal, einfach links liegen lassen. Und das zu vermitteln, gerade natürlich an junge Menschen, ist, denke ich, super wichtig. Und ich würde da gerne einfach nur ergänzen zu dir, Julia, zu dem, was du gesagt hast, dass das, finde ich, auch was ganz Wichtiges ist, was wir den Kindern vermitteln können. Und deswegen macht mir die Arbeit auch hier so Spaß.
Und Alexander Höller hat dann selber in seinem Podcast auch noch diesen Teamgedanken nach vorne gestellt. Das fand ich sehr stark vor ihm auch formuliert, dass er sagt, es geht nicht darum zu gucken, was mache ich gut, sondern den anderen stark zu machen. Und das ist im Mannschaftssport ja ganz oft auch was, was man einfach lebt und was man mit nach draußen tragen kann, dann auch in den Alltag. Dass er das auch so sieht und als für sich als Künstler mitgenommen hat. Also er hat dann auch viel erzählt, was der Sport für ihn bedeutet. Uns verbindet auch die Sportart. Also auch ich komme von der Leidenschaft her aus dem Fußball, habe selber früher in einer Mannschaft gespielt über fast 10 Jahre lang und habe da, glaube ich, für mich persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich in diesem Team, in diesem Sport mit Menschen zusammengekommen bin, die ich sonst nie getroffen hätte. Das ist einfach so eine bunte Mischung, die sich im Sport findet, die die Gesellschaft abbildet, die einfach ja Brücken baut zwischen verschiedenen Bereichen, ob es Interessen sind, ob es eben Hintergründe sind, ob es Ideen sind, ob es Charaktere sind, wo man sich außerhalb dann vielleicht nie angefreundet hat. Und das erweitert den Horizont einfach immens.
Also ich finde den Gedanken eigentlich sehr spannend zu sagen, dass man sich gegenseitig bestärkt und dass das im Sport einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Ich selber habe es noch nicht erlebt. Allerdings ist es unter Frauen gerne so, dass es ja diese Stutenbissigkeit gibt, auch im Job und so weiter oder im Studium, dass man einfach sich gegenseitig nicht bestärkt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig eigentlich, sich den Rücken frei zu halten, den anderen zu bekräftigen, zu bestärken. Wenn man sich gegenseitig dann pusht, dass man einfach mehr erreichen kann, wenn man es zusammen macht, wie wenn man es einfach alleine macht und immer versucht, mit der Ellenbogenmentalität sich nach vorne zu kämpfen und lieber andere runterzumachen. Deswegen, das finde ich einen wirklich sehr, sehr wichtigen Punkt. Nicht nur eben im Zusammenhang jetzt mit anderen Hintergründen, anderen Religionen, wie auch immer, sondern eben auch so schon im Beruf, im Alltag. Es ist überall sehr, sehr wichtig.
Das ist, glaube ich, auch etwas, was die Arbeit mit und unter den Förderprogrammen bei Laureus Sport for Good auszeichnet, dass es wirklich auch ein Miteinander ist und der Austausch auch zwischen den Förderprogrammen sehr wichtig ist und wir auch besonders fördern, um einfach gemeinsam das Beste aus allen rauszuholen, um gemeinsam voneinander lernen zu können und zu wissen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, um dann wirklich einfach das Beste für die Kinder und Jugendlichen anbieten zu können und möglichst viele zu erreichen. Und das, finde ich, macht total viel Spaß, weil man dadurch einfach wahnsinnig viele Einblicke bekommt. Und ich glaube auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit mit der Corona-Pandemie, dass man da wirklich einfach so die Best-Practice-Beispiele bekommt und jeder weiß, wie er damit umgehen kann. Und das finde ich total gut.
Vor allem ist es doch faszinierend, was der Sport vermitteln kann und wie einfach er es vermitteln kann. Ich glaube, dass es für viele manchmal nicht greifbar ist, wenn wir sagen, über den Sport werden so viele Werte vermittelt, was damit gemeint ist. Und das ist nämlich so eins gemeint, der Teamgedanke, dass man sich eben untereinander stützt und unterstützt und nicht klein macht und nicht schlecht redet. Und das ja vielleicht sogar begrenzt oder vermehrt in Deutschland, Österreich auftretend, so dieses Kleinmachen meines Gegenübers, nicht das sich mitfreuen mit jemandem anderen, das Feiern, dass man neidisch ist. Neid, Missgunst ist irgendwie sehr ausgeprägt leider. Und dass man über den Sport sowas lernen kann, dass Einzelkämpfer nicht unbedingt das Nonplusultra ist und dass es im Team oft einfacher ist.
Toni, du hast deine Karriere als aktiver Sportler jetzt schon hinter dir und hast du da irgendwie aus deiner Erfahrung, wie blickst du da drauf?
Also es geht ja auch ein bisschen Richtung dem Zitat, was ich mir dann noch ausgesucht habe, wo so dieser Teamgedanke dahinter steht, denn ich zum Beispiel für mich, ich bin mit 12 Jahren von zu Hause ausgezogen, ins Internat gegangen und wir sind uns alle hier einig, was für Werte der Sport einen vermittelt. Aber ich glaube, vor allem in diesem Miteinander werden wichtige ja, soziale Werte einfach auch für das Berufsleben, für die Gesellschaft später vermittelt. Und deswegen habe ich mir dann eben auch von Fredi das Zitat ausgewählt, wo er einfach dann äußert, das Wichtigste ist, dass sie zusammenkommen. Und so sehe ich es. Bei mir, obwohl ich als Rodler Einzelsportler war, hast du dich in der Trainingsgruppe wahnsinnig gefreut, wenn du zusammen dann die Nationalmannschaft stellen konntest. Genauso war es aber auch bei manchen Schulkameraden von mir, wo es echt mit dem Schulabschluss brenzlig war bei dem einen oder anderen und wo du dann einfach ja, auf eine Zeit zurückblickst, die einen einfach miteinander verbunden hat und wo du dich so freust, dass das einfach als Team dann gerockt wurde. Von daher ist wirklich der Sport für mich ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug für die Gesellschaft oder für die Vorbereitung auf das spätere Leben.
Lass uns doch mal in das Zitat von Fredi gleich reinhören, oder?
Fußball nochmal ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie zusammenkommen und dass sie natürlich, und das merkt man auch bei dem einen oder anderen, vielleicht ein bisschen vorsichtig und ein bisschen zurückhaltend erstmal in die Sache rangehen. Sie spüren sehr schnell Vertrauen auch. Der Teamleader dann auch das Vertrauen, ey, ihr könnt auch Fehler machen. Man weiß ja, wie das auch in der Schule ist, ne? Machst einen Fehler, ziehst dich zurück oder du sagst, bist persönlich so stark und denkst, beim nächsten Mal mache ich es besser. Aber nicht jeder ist eine Persönlichkeitsstruktur so. Viele sind doch eher schüchtern und auch in sich so ein bisschen gefangen dann auch, um auch wirklich Emotionen zu zeigen, aber auch vielleicht Selbstbewusstsein zu zeigen, einfach solche Themen dann auch anzugehen, auch gerade in der Organisation Themen anzugehen und eigene Vorstellungen vielleicht auch umzusetzen auch, ne? Ja, das auch zur Sprache zu bringen, nochmal Kommunikation zur Sprache zu bringen. Also jeder darf sich frei äußern, was auch wichtig ist. Ja, jeder darf seine Meinung sagen. Und durch den Sport lernen sie eins, eine Art von Disziplin, ein Teamgedanke, ja, ein bisschen Team Spirit. Einzelgänger werden da kaum Chancen haben. Sie müssen sich der Gruppe auch irgendwo einordnen oder unterordnen. Aber trotzdem wird auf den Einzelnen gehört. Das ist die Kombination draus. Und deswegen lernen sie sehr vieles gerade in diesen Verantwortungsthemen dann auch. Aber sie werden unterstützt. Das ist das Wichtige. Ja. Und man unterstützt sie, man hört ihnen zu. Und dadurch steigt natürlich eins, was ganz, ganz wichtig ist bei jungen Menschen, steigt auch das eigene Selbstvertrauen dann am Ende.
Also ich habe mir genau das Zitat rausgepickt, weil es eigentlich im Kern das vermittelt, was wir auch in den Förderprogrammen sehen. Also es ist total egal, was für eine Sportart es ist. Wichtig ist wirklich, dass einfach darüber die Kids zusammenkommen, sich dann gegenseitig auch inspirieren. Fredi hat natürlich jetzt auf ein Programm abgezielt, Kick for More, was er über Jahre begleitet hat, die Fußball als zentralen Anker haben. Das ist wirklich so die Botschaft auch nach draußen. Es ist egal, wo ihr Spaß dran habt oder Spaß findet. Wenn es der Ball ist, den ihr bei euch in den Hof werft und die Nachbarn zusammentrommelt, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die da, glaube ich, für so die Persönlichkeitsentwicklung dann einfach ausgebildet werden.
Wenn wir bei der Persönlichkeitsentwicklung sind, ist ja das, was einfach vielen Förderprogrammen total wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen stark werden über den Sport. Wir haben uns in diesem Jahr ganz, ganz viel mit dem Thema Wirkung beschäftigt und mit den Förderprogrammen auch zusammengesetzt, zu gucken, was bewirken sie denn auf gesellschaftlicher Ebene über den Sport hinaus. In einer dieser Sitzungen hat Lena von aufsteigendem pferdegestützten Programm, das wir unterstützen, einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, weil sie gesagt hat, mein Indikator, also mein Anzeichen dafür, dass wir eine Wirkung haben, ist, wenn die Kinder sagen, ich bin Sportler. Und die arbeiten mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und mit Behinderungen zusammen. Und sie weiß ganz genau, wenn die sich diese Identität als Sportler wirklich annehmen und nicht mehr sagen, ich kann das nicht mehr oder ich bin das, sondern diese Label, von denen ich vorhin gesprochen habe, überwinden mit diesem, ich bin Sportler, ich bin Springreiter, ich bin Parkourreiter, ich bin Dressurreiter. Und einfach die Gesellschaft, der selber immer so eine eigene Barriere hat, das zu sehen in den Kindern, wenn die das selber von sich aus sagen, das ist ein ganz starker Indikator dafür, dass einfach die Programme eine Wirkung auf sie gehabt haben.
Aber da würde ich gerne noch einhaken, was das Thema Wirkung angeht. Ihr im Programmebereich seid da natürlich wesentlich näher dran und habt da auch die Expertise dafür. Für mich jetzt ist es wirklich so, ich habe mal ein Zitat von einem Jugendlichen gehört, der gesagt hat, es ist egal, welche Sprache man spricht oder wo man herkommt, wie man aussieht. Wenn man einen Ball auf eine Wiese oder wo auch immer hinwirft und da sind Jugendliche, dann weiß jeder, egal welche Sprache man spricht, was damit zu tun ist. Und dann fangen die an zu kicken und dann haben sie Spaß und dann ist es eben, wie gesagt, auch egal, wo man herkommt. Oder ob man vielleicht einer anderen Religion folgt, weil man dann einfach Spaß am Spiel hat und dann eben auch miteinander eine gute Zeit verbringen kann.
Und das Besondere an den Förderprogrammen ist aber eigentlich ja, dass sie genau darüber hinausgehen, dass sie eben nicht nur den Ball auf die Wiese legen und alle Teilnehmenden spielen lassen, sondern dass sie dann über diesen Sport, in dem Falle Fußball, versuchen, den Kindern und Jugendlichen zu kommunizieren oder weiterzugeben, dass das auch für den Alltag und für das gesellschaftliche Zusammenleben gültig ist und dass sie eben über den Sport dann lernen, wie man auch in der Gesellschaft zusammenlebt oder im schulischen Alltag, wie man da mit seinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen umgeht. Genau, dass es eben nicht nur auf den Sport bezogen ist. Und da kommt so ein bisschen das Zitat nämlich rein, was ich mir ausgesucht habe, wo ich vor allem dann hellhörig geworden bin, als Timo Pracht eben sagte, dass man über den Sport Dinge ableiten kann für den Alltag. Und das ist genau das, dass man im Sport was lernt, Respekt lernt, Fairplay lernt oder andere soziale Kompetenzen und sich dann überlegen kann, wie man das auch im Alltag nutzen kann, um da auch weiterzukommen. Und das finde ich ja, so bezeichnend irgendwie, was Sport for Good eigentlich ist.
Was ich bei Laureus auch immer erlebt habe, ist von Anfang an die Jungs und Mädels in Bewegung bringen. Weil ich glaube, das große Gut, das wir haben im Sport, sind gar nicht mal so die Anfragen und die Regeln, die wir aufstellen, sondern ist erstmal das in Bewegung kommen, ja, zusammen auch in Bewegung kommen und dann schauen, was passiert, ja, und daraus dann Dinge ableiten, wie geht man miteinander um, wenn man zusammen sein muss für ein Team, was macht man, wenn jemand zu spät kommt oder die Ausrüstung vergessen hat oder ihm es nicht so gut geht. Also das ist ja das entscheidende Gut, was wir haben im Sport, die Bewegung, die sportliche Bewegung. Das muss jetzt gar keine Disziplin erstmal sein. Es reicht ja auch, wenn man spielerisch sich bewegt, und daraus kann man unheimlich viele Dinge ableiten. Wenn wir uns belasten, haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten, um uns selbst auch zu entdecken und andere kennenzulernen. Und ja, das ist das Tolle, gerade an Laureus, und ich kenne sonst kein Charity-Projekt, das im Sport die Wirkung haben kann, unabhängig von Sportverbänden und von Meisterschaften, sondern einfach auf die pure Grundlage des Sports zurückgeht, bringt Menschen in Bewegung und probiert dadurch Dinge abzuleiten, die man für den Alltag gebrauchen kann.
Und mit Timo Bracht haben wir ja auch dieses Jahr ein totales Novum eingeführt. Der war nämlich der erste Botschafter, der einen digitalen Botschafterbesuch gemacht hat, wo wir auch im Zuge der Corona-Pandemie dann neue Wege gegangen sind. Und ich glaube, es war eine ziemlich gute Erfahrung für alle Beteiligten, weil auch das natürlich ein Bereich unserer Arbeit ist, der oftmals mit viel, viel Aufwand verbunden ist, den wir sehr gerne machen, aber der manchmal auch unkomplizierter geht. Und dass er da mitgemacht hat, war total toll.
Ja, tatsächlich hat der im Programmbesuch auch nochmal irgendwie gezeigt, wie man auch über diesen digitalen Raum näher zusammenkommen kann. Und ich durfte dabei sein bei dem Besuch und ich fand es auch total schön, einfach zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler so aufgeblüht sind. Und am Anfang hatten sie so ein bisschen Berührungspunkte, kamen nicht so ganz aus sich raus. Ich glaube, das ist auch ganz natürlich, gerade wenn man sich nicht persönlich sieht, sondern wirklich irgendwie vor so einem Bildschirm sieht, dann hat man einfach irgendwie man hat einfach mehr Distanz zu der anderen Person. Und ich glaube, dann ist es noch umso schwieriger, aus sich herauszukommen. Und dann fing Timo einfach an, so zu erzählen und plauderte so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es ging in dem Ganzen um so ein bisschen seine eigenen Stärken und seine Ziele und Träume auch so ein bisschen. Und irgendwann erzählten halt dann die Schülerinnen und Schüler, worauf sie stolz sind, was sie schon alles erreicht haben. Und das war ja total gut zu sehen, also wie sie da irgendwie zusammengefunden haben und aus sich herausgekommen sind. Und ich glaube auch darüber so ein bisschen was gelernt haben. Also wirklich einfach dadurch, dass er so viel erzählt hat und so viel Persönliches auch preisgegeben hat, glaube ich, konnten sie nochmal wirklich sowas für Selbstbewusstsein mitnehmen.
Das ist ja das, was ich sehr oft schon selbst erleben durfte, weil ich eben die Botschafter betreue und mit denen dann gemeinsam auch Programme besuche. Und zum einen ist es diese Vorbildfunktion und wie toll die Kinder und Jugendlichen das finden, wenn ein prominenter Sportler, der in seinem Sport wahnsinnig viel erreicht hat, sich die Zeit nimmt und sich mit ihnen beschäftigt. Es ist einfach nur dieses Signal zu sagen, es interessiert mich, was ihr macht. Ich bin jetzt euretwegen hier. Das ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl ist für die Kinder. Und ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet im Team, aber für mich ist es so, ich fühle mich unfassbar privilegiert, dass ich zum einen einen Job machen darf, der mir wahnsinnig viel Spaß macht und der mir aber auch noch so nah zeigt, wofür ich das tue, dass wenn man so einen Programmbesuch mit den Sportlern, mit den Botschaftern absolviert und dann in die Gesichter der Kinder schaut, wie glücklich die sind und wie viel es ihnen bedeutet, dass man sich für sie einsetzt und dass man etwas für sie tut, wie unfassbar schön das ist und wie unfassbar motivierend das auch für einen selber ist, zu sagen, und jetzt erst recht und jetzt schaffen wir es irgendwie, dass wir das fehlende Geld dann doch noch eintreiben und dass einem das persönlich auch so, so viel weiterbringt.
Da wären wir ja auch prinzipiell wieder bei diesem Thema Wirkungsmessung oder Wirkung im Allgemeinen. Prinzipiell geht es natürlich deutlich darüber hinaus, aber das ist so dieses Unmittelbare. Also wenn man einfach vor Ort ist und auch mal so ein Programm einfach sieht, was die für eine Arbeit leisten und was das den Kindern und Jugendlichen bringt, dann ist das manchmal schon vielleicht sogar ausreichend, wenn man einfach weiß, die hatten da jetzt irgendwie diesen Kontakt, ein tolles Erlebnis und sind mal vielleicht aus ihrem eher tristen Alltag herausgerissen worden und aus ihren alltäglichen Problemen und konnten da irgendwie ein schönes Erlebnis für sie mitnehmen, dann ist das auch, glaube ich, einfach wahnsinnig viel wert und darf man auch nicht unterschätzen.
Und das ist eben auch dieser, ja, Laureus Spirit, den man so gar nicht beschreiben kann, aber eben, wie du es angesprochen hast, in solchen Programmbesuchen einfach dann hochkommt. Deswegen ist es auch wirklich ein Thema, was ich jedem Praktikanten, jeder Praktikantin wirklich ans Herz lege, mal wirklich so ein Laureus-Förderprogramm zu besuchen. Jetzt natürlich in den aktuellen Zeiten ein bisschen schwieriger, sonst ergibt sich das schon über das normale Jahr. Aber wir haben jetzt auch ja das ein oder andere Programm wirklich in München vor der Haustür. Deswegen hoffe ich, dass auch die aktuelle Corona-Situation sich so entwickelt, dass das auf jeden Fall für euch möglich ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so ein warmes Gefühl ums Herz, wirklich. Und man schwebt dann raus und nimmt einfach so viel Motivation mit. Und es ist eigentlich mit so einfachen Mitteln erreicht.
Ja, also ich hoffe natürlich auch, dass wir da noch vorbeischauen können bei einem Programm. Und wie ihr das schon alle gesagt habt, hört sich das wirklich sehr inspirierend an. Und ich habe es nur selber im Sport erlebt, wie es ist, tatsächlich im Team zu arbeiten und mit anderen Menschen den Sport zusammen zu erleben. Egal, ob jetzt als Kind oder als erwachsene Person. Und es ist einfach so was Besonderes, was einen sehr prägt. Und ich glaube auch, dass es uns wirklich noch mehr anspornen würde und inspirieren würde, wenn wir tatsächlich mal bei einem Programm vorbeischauen könnten. Weil ich glaube auch, dass es für viele Leute und auch für uns so ein bisschen schwierig ist, das zu verstehen, was unsere Arbeit tatsächlich bewirkt, wenn man noch nicht da war. Und dass es auch ein bisschen schwer greifbar ist manchmal für die Leute, die von Laureus wissen, aber noch nicht genau verstehen, was wir tatsächlich machen, weil wir tatsächlich sehr viel bewirken können, wie die anderen hier auch schon erzählt haben, und die Kinder zu was bewegen können und ihnen sehr, sehr viel beibringen können, und das nicht nur im Sport, sondern für ihr ganzes Leben.
Und Micky, du hast es ganz richtig auch gesagt, dass wir diesen Kindern und Jugendlichen auch eine Stimme geben können. Also dass die ja auch im letzten Jahr und in diesem Jahr auch wieder eine der Gruppen in der Gesellschaft, die einfach so eine massiv schlechte Lobby gehabt haben für ihre Bedürfnisse. Und wir mit solchen Besuchen, auch selbst wenn es nur digital ist und mit der Arbeit, die wir leisten, wir wieder auch zeigen können, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können, dass das gehört wird und dass das gesehen wird. Und wie Lara sagt, es ist manchmal so schwer greifbar, weil man es nicht versteht, oder man versteht auch nicht, was jetzt vielleicht auch der Unterschied zu einem Vereinssport ist. Und das nochmal darzustellen und zu zeigen, dass hier auch Kinder und Jugendliche erreicht werden, die eben durch den normalen Sportbetrieb, den wir toll ausgebaut in Deutschland und Österreich haben, einfach nicht erreicht werden können. Entweder weil sie keinen Bezugspunkt dazu haben oder weil sie auch den Leistungssport an sich für sich nicht als passend empfinden, sondern eigentlich Sport treiben wollen und die Gemeinschaft erleben wollen, aber diesen Druck nicht haben wollen und vielleicht auch den Wettbewerb nicht haben wollen, dass wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass die aufgefangen werden, unterstützt werden, einfach eine Möglichkeit haben, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Gerade weil ja eben die Kinder und Jugendlichen in den letzten Monaten eben diese ganzen Möglichkeiten nicht hatten und vor allem keine Sportmöglichkeiten hatten, kaum soziale Interaktion und Kontakte, hatten wir jetzt, als dann Aktivitäten wieder möglich waren, auch die Rückmeldung von den Programmleiterinnen und Programmleitern bekommen, dass die Teilnehmenden so unglaublich dankbar sind, dass sie da sein dürfen und dass es diese Angebote gibt. Und bei all dem Negativen, was irgendwie Corona bewirkt hat oder was die Corona-Folgen waren, dieses Verlernen von sozialen Kompetenzen und der Bewegungsmangel, hat man aber auch gemerkt, dass die Teilnehmenden sehr motiviert waren und auch sehr gut mitgemacht haben und ja wenig so dazwischen geredet haben, immer sich beteiligt haben und einfach Spaß hatten, dass sie wieder was machen konnten und dass da wirklich einfach viel Dankbarkeit herrscht. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig diese Angebote einfach sind.
Genau, und ich finde, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Dankbarkeit und dass man jetzt auch schon so viel gehört hat über die Wirkung des Sports, da möchte ich auf das Zitat eingehen, das Tova gesagt hatte, Tova von Bismarck, in einem der Podcasts, die schon ausgespielt wurden, dass es eigentlich wichtig wäre, diese Nachhaltigkeitsziele um ein weiteres Ziel, Ziel Nummer 18, zu ergänzen, dass jedes Kind eigentlich das Recht auf Sport haben sollte.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Unternehmen durch Index in die Verantwortung bringt. Ich war jedoch sehr erstaunt, wie unterschiedlich wir auch bei einigen Unternehmen die Analyse gemacht haben und wie die Punkte teilweise auseinandergefallen sind. Denn auch als Beispiel, ich habe sehr stark das mit dieser Sportlerbrille und die Verantwortung des Sports gesehen, und es gab einige, die tatsächlich Umweltthemen eher im Vordergrund gestellt haben, was ja nicht falsch ist. Es ist ja nur für mich ein Zeichen davon, dass diese United Nations festgelegten Kriterien beinhalten viel Spielraum. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne ein Nummer 18, und das wäre das Recht auf Sport. ganz ehrlich, es geht ja eigentlich um die Kraft des Sports und ich vermisse das. Ich vermisse die Diskussion und ich überlege mir das tatsächlich, so eine Art von Initiative zu ergreifen, wo man sagt, dass wir in der Gesellschaft die Bedeutung des Sports nicht außer Acht lassen dürfen. Auch die Diskussion mit sozialen Tagen in Unternehmen, wo man soziale Zwecke in der Gesellschaft erfüllt, oder auch die Frage, was brauchen unsere Kinder? Und egal in welchem Land, in welchem Bereich, in welchem Alter, in welcher Situation, hat ja tatsächlich immer Sport eine friedensbringende Aufgabe. Und sofort, wenn in Sport in irgendeiner Art und Weise Ungerechtigkeit entstanden ist, steht ja die Presse auf Barrikaden, zu Recht.
Für mich persönlich ist das, was Tova gesagt hat, dass es ein SDG 18 geben sollte, dass Kinder ein Recht auf Sport haben, sehr, sehr wichtig. Insbesondere zur jetzigen Zeit mit Corona, mit Lockdowns, mit Homeschooling und so weiter, ist das ein wichtiger, wichtiger Punkt. Die Kinder machen in der Schule wesentlich weniger Sport, wenn sie überhaupt noch in die Schule dürfen. Sie kommen nicht mehr so viel raus, sie treffen sich nicht mehr mit so vielen Freunden, sie bewegen sich weniger. Neben dem ganzen gesundheitlichen Thema, das ist einfach Übergewicht, gesunde Ernährung, alles, was damit zusammenspielt, dass sich Kinder einfach bewegen, was ja ein natürlicher Drang ist eigentlich, ist es aber auch für die ganze Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig, Sport zu treiben, dass sie unter Freunde kommen, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie Spaß haben können. Aber auch, wenn man Sport treibt, weiß jeder, dass man auch mal verliert oder dass irgendwas nicht so läuft, wie man es gerne möchte. Das ganze Thema Frustrationstoleranz, da gibt es so vieles, was Kinder einfach aus dem Sport mitnehmen können, wie wir ja auch schon gehört hatten, dass es insbesondere jetzt sehr, sehr wichtig wäre, das Thema Sport einfach zu pushen und dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, dass sie mehr Sport treiben können.
Es ist unglaublich zu sehen, dass in der Gesellschaft der Sport doch wirklich so wenig Relevanz eigentlich hat. Also ich meine, der Profisport zum Zuschauen hat die höchste Relevanz überhaupt. Ja? Wenn wir alleine sehen, was irgendwie im Fußball passiert, insbesondere in Deutschland. Aber wenn wir sehen, welchen Stellenwert der Sport eigentlich für die Gesellschaft und für die Entwicklung hat, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man weiß, was er bewirken kann. Ich glaube, das ist ja diese Herausforderung, in der wir uns bewegen, wo ich mich immer wieder frage, vielleicht auch so selbstkritisch, was machen wir falsch, dass wir das so schwer vermittelt bekommen, welche Rolle der Sport hat. Und wenn wir ehrlich sind, ja, jeder, nicht nur Sport wahrscheinlich, auch Kunst oder sonstige Themen, wo man sich entwickeln kann, aber der Sport ist doch, glaube ich, so niederschwellig, dass es mich immer wieder wundert, dass die Politik darauf nicht so geht und dass es ganz schwer ist, auch ja, einfach bei den Bürgern, bei den Leuten, mit denen wir zu tun haben, wo wir versuchen, Geld einzusammeln, mit dem Thema irgendwie auf den Punkt zu kommen, tatsächlich. Also das ganz selbstkritisch, sie zu überzeugen, dass es einer der Lösungswege sein kann und wahrscheinlich ist für gesellschaftliche Probleme. Und deswegen dieser Gedanke von der Tova, ein SDG, also ein Ziel für nachhaltige Entwicklung, bei der UN aufzuhängen, was Sport in den Mittelpunkt rückt, finde ich einen sehr, sehr tollen und auch sehr anspruchsvollen Gedanken, aber ich denke, damit könnte man wirklich weiterkommen.
Genau, ich habe leider auch noch keine Antwort auf die Frage, wie wir das Thema Sport for Good besser positionieren können, aber ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass der Sport viel zu wenig mitgedacht wird im Bereich Bildung und generell in dem Bereich gesellschaftliche Herausforderungen zu überwinden. Vielleicht bezeichnend dafür, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo es um Jugendpolitik ging, wo ein anwesender Politiker meinte, dass der Bau neuer Sportstätten gerade jetzt in Zeiten von Corona keine Priorität hat, da es erstmal darum geht, die Wirtschaft zu unterstützen. Und das finde ich irgendwie einen Gedankengang, der so ein bisschen traurig eigentlich ist. Also gerade für uns in der Runde, die wir der Meinung sind, dass Sport eben wahnsinnig wichtig ist und so viel erreichen kann, aber dass das einfach irgendwie in der Politik überhaupt nicht mitgedacht wird und ich glaube auch in breiten Teilen der Gesellschaft nicht. Ich weiß natürlich nicht, das ist immer nur so eine Vermutung von mir, dass einfach der Sport, wenn wir über Sport sprechen, auch oftmals negativ konnotiert ist. Und wir sehen zwar diesen Leistungssport oder den Profisport, der so eine große Bedeutung für die Gesellschaft hat und den jeder irgendwie und jede gerne guckt, aber ich glaube, wenn man darüber spricht, dass man den Sport einsetzen möchte für irgendetwas, dann wird immer erstmal überlegt, oh, der Sport, ist das wirklich so gut und kann der das wirklich?
weil es immer auch um diesen Leistungsgedanken geht. Das ist, glaube ich, das Erste, woran alle Menschen denken. Es geht um Leistungssport. Und wie kann man denn über Leistungssport bitte Kinder und Jugendliche weiterbringen? Das ist ja Quatsch. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, um eben von diesem Gedanken wegzukommen und um da wirklich weiterzugeben und zu vermitteln, dass es eben auch dieser Sport ist, der nicht auf Leistung ausgelegt ist, sondern dass es wirklich vielleicht eher diese Bewegung ist und dieses Zusammenbringen, gemeinsam Sport machen, beziehungsweise sich gemeinsam körperlich bewegen und ja, das stärker in den Vordergrund zu stellen.
Es ist ja eben total paradox, weil fast jeder Mensch ja sportliche Erfahrungen hat, die ihn wahrscheinlich positiv geprägt haben. Also selbst wenn jemand heute nicht mehr topsportlich ist, kann er sicher irgendwas mit dem Sport verbinden, was positiv auf sein Leben gewirkt hat. Und da wundert mich umso mehr, dass man gerade aus der Politik solche Töne hört, wie die, die du gerade erzählt hast, Tabea. Da können wir, denke ich, noch vieles besser machen. Die Stimme muss lauter werden, denn ich denke, jeder, der Sport macht, weiß, was es bringt. Und sei es alleine oder auch für den Zusammenhalt.
Aber ich muss da als ehemaliger Profisportler dann auch nochmal die Lanze für den Leistungssport brechen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, ich würde es nicht nur negativ sehen, sondern wirklich von Kind auf bekommt man erlernt, ja, sich die Ziele zu stecken, die zu verfolgen, dann aber auch natürlich mit Druck umzugehen. Und das bereitet einen schon auch auf das Leben später vor. Und da ist es mir auch ganz wichtig, wirklich zu vermitteln, selbst die Einzelsportarten, wo man jetzt eigentlich denkt, die haben nur das Messer zwischen den Zähnen und kämpfen da gegeneinander. Da ist genauso dieser Teamgedanke in der Trainingsgruppe, wie man da gemeinschaftlich vorankommt. Auch ich habe wirklich eine Randsportart betrieben, auch auf internationaler Ebene. Rennrodeln, das ist wirklich eine ganz kleine Familie international. Und was da auch für ein Zusammenhalt war, der Austausch mit den anderen Nationen. Also das war wirklich beispiellos, was ich überhaupt nicht missen wollen würde. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern da nicht diese Helikoptereltern waren, die da bei jedem Training, bei jedem Wettkampf dann da waren und Druck auf mich ausgeübt haben, sondern gesagt haben, hey, wenn es dir Spaß macht, unterstützen wir dich. Genauso dann auch mit dem Internat war sicherlich auch für meine Mutter vor allem ein schwieriger Schritt, da loszulassen, ihr Kind mit 12 Jahren abzugeben. Aber haben gesagt, solange es dir Freude bereitet, begleiten wir dich da wirklich mit jedem Schritt. Aber genauso ist es auch okay, wenn du sagst, hey, mir taugt es nicht mehr und hängst quasi die Rennrodelhandschuhe an den Nagel.
Ich wollte den Leistungssport auch tatsächlich gar nicht schlecht reden. Also falls das jetzt so rübergekommen ist, das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich habe früher auch viel Sport gemacht, auch einen Einzelsport gemacht. Ich habe Leichtathletik gemacht und war viel auf Wettkämpfen unterwegs und auch definitiv eher der Wettkampfmensch. Also im Training war ich nicht so motiviert, nicht immer zumindest. Und ich glaube auch, dass ich da vieles habe mitnehmen können, gerade auch was so Selbstständigkeit und alles andere an persönlichen Kompetenzen angeht, habe ich definitiv am meisten über auch den Leistungssport dann letztlich gelernt. Wo ich hinaus wollte, ist, dass um, glaube ich, zu vermitteln, was der Sport bewirken kann, da darf man nicht immer an den Leistungssport denken. Weil der Leistungssport zwar für uns und für viele, viele andere mit total positiven Erlebnissen verbunden ist, ist ja das vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht immer, sondern da denkt man eben auch eher an die ganzen negativen Punkte mit Doping, Korruption und was nicht sonst noch alles da immer auf den Tisch kommt. Und da glaube ich, gerade wenn man dann wieder dieses Beispiel Bau von neuen Sportstätten im Kopf hat, dass es da eben nicht nur um Leistungssport, um Wettkampfsport, um Menschen geht, die vielleicht Privilegien haben, die da irgendwie einen Zugang zu haben, sondern da muss man auch an die Menschen denken, die sich einfach nur bewegen wollen und dass es für sie, für einfach den Breitensport auch wirklich wichtig ist.
Glaubt ihr nicht auch, dass es ein Problem ist, dass der Sport jetzt außerhalb vom Leistungssport eher als Freizeit gesehen wird? Also auch in der UN-Kinderrechtskonvention gibt es ja das Recht auf Spiel und Freizeit für Kinder. Aber es ist nicht Sport und Bewegung in dem Sinne. Und das wird so in den privaten Bereich gerückt. Also dieser gesellschaftliche Gedanke dahinter, was es bewirkt. Also Tabea meint es eben mit den Unternehmen stärken. Ich denke da auch immer, dass es eigentlich für jedes Unternehmen wichtig wäre, in den Sport zu investieren. Weil nur so kannst du auch ja die Persönlichkeit von den Heranwachsenden in einer Art und Weise unterstützen, dass sie später vielleicht auch dein Unternehmen weiter unterstützen werden oder dass sie zumindest dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft so stabil bleibt, dass dein Unternehmen in dieser Gesellschaft florieren kann.
Ihr habt ja von Evaluation gesprochen und am Ende von dem Wert des Sports und dass der nicht erkannt wird, das ist ja das Bezeichnende eigentlich. Wie du sagst, man sieht eher den Spaß und denkt, naja, auf den kann man auch mal eine gewisse Zeit lang verzichten, aber dass man den Wert nicht erkennt für die Gesellschaft und für das Individuum, das finde ich ja einfach unglaublich.
Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen und ich finde es, um da nochmal einzuhaken, was Julia eigentlich schon indirekt mit angesprochen hatte, die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft und ich glaube, dass unsere Gesellschaft auch nur so bestehen kann und sei es jetzt eben runtergebrochen auf einzelne Unternehmen, auf die Politik, auf eigentlich alles, wenn wir den Kindern und Jugendlichen jetzt die Chance geben, gesund erwachsen zu werden, sich zu entwickeln, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Ohne all diese Möglichkeiten wird es für die Kinder und Jugendlichen einfach schwierig und dann wird es auch für die zukünftige Gesellschaft einfach schwierig. Deswegen finde ich schon, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass man sagt, man investiert auch jetzt in Kinder und Jugendliche und sei es, indem man Sportstätten baut oder dergleichen. Also das finde ich schon extrem wichtig.
Und ich bin auch extrem dankbar, dass du, Carina, das vorhin angesprochen hast, diesen ersten Aspekt, diesen gesundheitlichen Aspekt für die Kinder. Also ich bin auch nebenbei als Skilehrer aktiv und es ist einfach wirklich erschreckend. Manche bekommen nicht mal ihren Skischuh zu, weil sie sich nicht nach unten bücken können, wenn sie auf der Piste hinfallen. Dachte ich wirklich anfangs, sie machen Späße und haben gesagt, ich komme nicht mehr hoch. Wenn ich an meine Kindheit denke, wir waren nur draußen im Wald unterwegs, sind die Bäume hoch, sind die Bäume runter, haben Höhlen gebaut, Fahrradfahren, alles Mögliche. Gerade wenn man sich jetzt den Schulsport anschaut, dann ist es eben, wie du es vorhin beschrieben hast, dass der Sport an allererster Stelle gekürzt wird. Wenn es Ausfallstunden gibt, dann ist es der Sportunterricht. Micky hat vor ein paar Wochen mal die skurrile Situation beschrieben, wie bei ihren Töchtern in der Schule der Sportunterricht Schwimmen auf Tischen praktiziert wird, wo man quasi Trockenübungen macht. Wir grinsen jetzt hier gerade alle an den Mikros, aber es ist wirklich erschreckend, ja. Und die Konsequenzen können wir uns, glaube ich, gar nicht ausmalen oder diejenigen, die da die Entscheider sind. Ich bin völlig bei Paul, der sagt, alle Möglichkeiten, sich da auszuleben, sei es Musik, sei es Kunst, irgendwie Kreativität auszuleben, sind wahnsinnig wichtig. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren der Sport immer abgeschnitten wird.
Wir haben unsere Arbeit bei Laureus vor der aktuellen Pandemiesituation gemacht und hatten da schon damit zu tun, dass es unfassbar viele Kinder und Jugendliche gibt in Deutschland und Österreich, die eben sich nicht bewegen und die keinen Zugang zu Sport haben, aus was für Gründen auch immer. Und dass es viel, viel mehr Kinder sind, als man denkt, die sozial benachteiligt sind und die eben unsere Hilfe und unsere Unterstützung benötigen, die eine Stimme brauchen. Und jetzt durch die Pandemie hat sich das potenziert, diese Not der Kinder. Und es wird so wenig gesehen und es wird so wenig gemacht. Und es ist so schwer, den Kindern eine Stimme zu geben, dass sie eigentlich laut aufschreien müssten und Hilfe rufen müssten. Und es sind immer wieder die Ersten, die auf den Deckel kriegen. Die Ersten, die eingeschränkt werden, sind die Kinder in ihrer Bewegung, in ihrer Leichtigkeit und in dem, was sie eigentlich ausmachen sollten und was eine Kindheit ausmachen sollte.
Ja, und was am Ende auch eigentlich der Motor für unsere Gesellschaft ist, oder? Also wenn wir das jetzt einbremsen, dann bremsen wir das komplette System ein. Ich denke, die Kinder sind die Zukunft von morgen und aktuell blockieren wir die, wo es nur geht. Wir haben ja gerade viel auch über die Funktion von Sport für Spaß gesprochen und wir dürfen sicher nicht vergessen, dass Spaß und auch die Leichtigkeit ganz wesentliches Mittel für die Entwicklung von einer Persönlichkeit sind. Und ich glaube, Fabi, ich habe gesehen, dass du dann Zitat dir auch rausgesucht hast von Manuel Fumic.
Das ist auch das für mich persönlich, wenn ich also rückblickend schaue, war es immer der Spaß, der für mich das Allerwichtigste war, dass ich einfach Spaß an der Sache habe und deshalb auch so, denke ich, so lange dabei geblieben bin, weil ich über den Sport einfach so viele anderen Sachen miterleben durfte. Und die haben mit dem Radfahren an sich vielleicht in dem Moment nichts zu tun gehabt, aber ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele tolle Momente gehabt, wo ich wahnsinnig viel Spaß hatte. Das ist das, wo ich glaube, ganz oft auch gesagt habe, und jetzt nochmal ein Jahr und jetzt nochmal. Und das hat mir so viel, also so gut getan einfach für mich als Menschen. Und deshalb waren vielleicht auch am Anfang diese Ergebnisse so ein bisschen zweitrangig. Oder jetzt so im Nachhinein betrachtet.
Hier finde ich es bei dem Zitat eben so bezeichnend, dass sogar so ein Spitzensportler, der so viele Erfolge gefeiert hat, der so viele tolle Ergebnisse eingefahren hat, dann nach seiner Karriere trotzdem sagt, dass es eben nicht diese Titel waren, die ihn am meisten geprägt haben, sondern eben der Spaß am Sport und auch die Leute, die er durch den Sport kennenlernen durfte. Und dass er das einfach höher einschätzt als die Leistung an sich. Das heißt, dass der Sport eben mehr ist, als einfach nur gute Leistungen zu bringen, Rennen zu gewinnen, sondern einfach über den Sport hinaus dann Spaß zu haben. Ja, und das habe ich auch früher in meiner eigenen Kindheit schon miterlebt, dass bei mir, ich spiele selber Fußball und bei mir ist es einfach wichtiger, dann während dem Spiel Spaß zu haben, anstatt nur ergebnisorientiert zu denken und auch in den Trainings einfach den Spaß an erste Stelle zu stellen. Dass das dann eben im Nachhinein auch bei so Spitzensportlern dann das ist, was er als am wichtigsten einschätzt, fand ich eben extrem bezeichnend. Und was in dem Kontext dann auch noch im Gespräch mit einem Programm, was ich da verbinden würde, war, dass da eben auch nach der Corona-Pause dann eventuell die körperlichen Zustände nicht ganz so gut waren, dass sie an Leistung eingebüßt haben, zum Beispiel einen Mangel an Schnelligkeit, Ausdauer oder auch Beweglichkeit haben, aber dann trotzdem eben wieder die Chance haben, den Sport auszuüben, die Bewegung machen zu können und dadurch dann eben wieder gut gelaunt werden. Und auch wenn man vielleicht davon ausgehen könnte, dass sie jetzt ein bisschen enttäuscht sind, weil sie nicht mehr so gut waren, wie sie vielleicht vor der Pause waren, dass sie eben trotzdem dann nicht traurig sind, sondern trotzdem gut gelaunt sind, dann mit einem Lachen wieder aus der Stunde rausgehen und sagen, ja, es hat Spaß gemacht, ich habe wieder Sport gemacht und nicht, ja, ich war doch mal besser.
Zum Thema Spaß finde ich es auch total spannend zu sehen, wenn wir mit den Sportsozialprogrammen reden, dass der Spaß an der Bewegung und am Sport auch das ist, was die Kinder ja in die Programme bringt. Also der Unterschied zum Beispiel zu anderen Workshops und Angeboten, die es jetzt in der Jugendsozialhilfe gibt oder in der Bewährungshilfe oder in irgendwelchen sozialen Unterstützungsprogrammen, der ist einfach der, dass man einen anderen Trigger hat und einen anderen Zugang hat. Und du kommst dahin, weil du Spaß am Sport und an der Bewegung hast, kriegst darüber dann noch mit einem ganz einfachen Zugang zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten. Und es ist viel leichter, dann an viele Kinder und Jugendliche ranzukommen, als wenn jetzt ja jemand vom Amt kommt zum Beispiel, ja, und sagt, ich habe jetzt hier ein tolles Weiterbildungsangebot für dich oder wir müssten noch mal in deinem Lebenslauf arbeiten und wir setzen uns jetzt hier in den Workshop-Raum. Jetzt hast du aber ein Programm, das sagt, hey, wir spielen Fußball und danach können wir irgendwie auch noch mal ein bisschen an deinen Lebenslauf angucken und ich habe hier auch noch jemanden, bei dem könntest du mal schnuppern. Das ist natürlich viel, viel einfacher und ich kenne es von anderen Programmen, dass die nachgewiesen haben, dass die Kinder und Jugendlichen viel länger bei ihnen im Programm bleiben, als sie in anderen Angeboten bleiben, weil der Sport sie hält und weil sie einfach dabei bleiben, auch wenn es mal schwierig wird. Und da ist ein ganz, ganz großer Mehrwert von den Sportsozialprogrammen auch zu sehen.
Wir können da auch ganz konkrete Beispiele geben von Förderprogrammen, die eben genau den Sport nutzen, um den Zugang zu den Schülerinnen und Schülern zu bekommen, um dann erstmal irgendwie quasi erste Halbzeit Sport zu treiben und in der zweiten Halbzeit dann wirklich schulische Aufgaben haben, sei es jetzt irgendwie eine Hausaufgabenbetreuung oder einfach nochmal inhaltlichen Stoff nachzuholen, nachzubereiten oder da einfach Unterstützung zu leisten. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt so an meine Schulzeit zurückerinnere, fände ich sowas einfach viel spannender und es ist halt dann weniger trocken. Und ich glaube, dass das einfach so die Magie dahinter ist, wenn man den Sport genau so letztlich instrumentalisiert, weil er einfach eine ganz andere Anziehungskraft hat.
Und wenn du jetzt auch den Aspekt ansprichst, dass Sport mit zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, schulischen Angeboten verbunden wird, finde ich, ist es auch ganz wichtig, über die mentale Gesundheit zu sprechen und den Aspekt, wo Sport dann da unterstützen kann, ansetzen kann. Also zum Beispiel denke ich da an Wir machen Welle, ein Surfprogramm aus Berlin, was wir zum Beispiel auch beim World Mental Health Day als Aufhänger hatten, die genau das für sich nutzen und ja die Kids darüber erreichen.
Ja, es ist, glaube ich, einfach nochmal so ein Safe Space, eben die Kinder und Jugendlichen rauszuholen. Und da spielt natürlich die mentale Gesundheit eine Riesenrolle, wenn man über den Sport ihnen die Möglichkeit gibt, einfach einen Ausgleich zu finden zu ihrem Alltag. Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass man da wirklich einfach schaut, was gibt es für Möglichkeiten und welche Methoden kann man anwenden, um wirklich ja so eine Balance dann in den Alltag reinzubringen von den Kindern.
Ich denke auch gerade das, was der Manuel Fumic eben da ausgedrückt hat mit dem Spaß und wie sich es auf sein Leben bezogen hat, können wahrscheinlich viele auf ihr eigenes Leben auch übertragen. Bei mir war es zum Beispiel auch so. Also ich habe immer Sport gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Vor allem auch die Sportarten, die, sag jetzt mal, zumindest vom Ruf her mehr Spaß machen. Also ich bin halt Skateboard gefahren und Snowboard gefahren. Und ich weiß noch, dass die Freunde von meinen Eltern das oft total belächelt haben, weil ich da sehr viel Zeit investiert habe. Es gab so Situationen, wo es wirklich so fast schon abfällige Kommentare gab. Naja, also was macht der Paul jetzt? Der studiert das und das oder wie, der geht in die Unternehmensberatung oder so. Dass man es eigentlich beweist, weil schlussendlich der Punkt, warum zum Beispiel ich hier sitze in einem Job, ist definitiv der, weil ich die Sportarten gemacht habe, die ich liebe. Und nicht, weil ich da der Beste wurde, sondern weil ich da mich entwickelt habe, weil ich da Freunde gewonnen habe, weil ich Kontakte aufgebaut habe, weil ich Selbstbewusstsein irgendwie gewonnen habe. Und da war es völlig egal, was irgendjemand anders sagt.
Wir haben auch für euch unsere Lieblingskategorie, das Dingsda-Bumster von Laureus. Ihr wart aktiv natürlich teilweise dran beteiligt und habt bei den von Laureus geförderten sozialen Sportprogrammen nachgefragt und die Kinder gebeten, Begriffe zu erklären. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr sie nicht mehr zuordnen könnt. Ich weiß, dass ihr sie nicht zuordnen könnt, weil sie gingen dann direkt an mich. Ihr habt sie nur angefragt und sie wurden dann an mich gesendet. Von daher spielen wir euch jetzt 2, 3 Erklärungen zu einem Begriff zu und dann könnt ihr mal munter in die Runde raten, was dann wohl für ein Begriff gemeint ist.
Das ist das Dingsda-Bums von Laureus.
Mein Wort ist auch das, was es beim Fußball gibt, aber auch das, was es in Gruselgärten gibt.
Und dass man ein Team ist und alles zusammen macht.
Also in meinem Begriff geht es um Konzentration. Man ist immer in einem Team. Man muss immer mitarbeiten, zusammenarbeiten. Und man muss ein gemeinsames Ziel haben. Und es macht auch Spaß.
Wenn man in einer Mannschaft spielt, muss man nicht nur an sich selber denken, sondern auch an die anderen. Wenn man gewinnt oder verliert oder gewinnt man zusammen. Wenn man verliert, darf man nicht nur dem Torwart oder jemand anderem die Schuld geben.
Ich schätze, es wird Teamgeist erklärt.
Ja, richtig. Wir hatten das vorhin schon mal ganz am Anfang, da haben wir auch drüber gesprochen, dass auch in den Sportprogrammen, sozialen Sportprogrammen Teamgeist immer ein Thema ist und dass das den Kindern vermittelt ist. Ich sehe uns hier auch als Team und ich denke auch, dass wir einen wahnsinnigen Teamgeist haben, dass wir füreinander einstehen und uns stützen und als ein großes Team für ganz viele kleine Menschen auf dieser Welt sind, gerade in Deutschland, Österreich. Wie wichtig findet ihr das für Kinder, dass sie eben genau dies lernen?
Ich fand das in der einen Erklärung total interessant, wo das Kind meinte, dass man eben lernt, nicht nur auf sich selbst zu gucken, sondern auch auf die anderen. Und das finde ich eigentlich genau das, was Teamgeist auch für mich so ein bisschen bedeutet, eben nicht nur auf mich selber zu gucken und zu gucken, was kann ich gut und wie kann ich mich zeigen, sondern da auch irgendwie alle anderen mitzudenken, im positiven Sinne, aber natürlich auch auf die Fähigkeiten der anderen dann einzugehen und also so, dass man wirklich einfach alle Kräfte bündelt und gemeinsam nutzt, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und ich glaube schon, dass Teamgeist da total wichtig ist, um weiterzukommen. Und deswegen glaube ich auch, dass es enorm wichtig ist, dass die Kinder das lernen.
Ich kann mich da nur anschließen, weil ich der Meinung bin, dass egal in welcher Situation man ist in den seltensten Fällen ein Einzelkämpfer. Man ist eigentlich immer im Team, sei es jetzt in der Familie, die man als Team bezeichnen kann, sei es im Freundeskreis, der eigentlich vergleichbar mit dem Team ist, sei es in der Arbeit, wo man sein Team hat. Also es ist im Leben einfach so häufig der Fall, dass man ein Team um sich rum hat. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass man da auch teamfähig ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich pusht, dass wenn vielleicht irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, dass man dann auch füreinander da ist und sich gegenseitig aufbaut. Und deswegen finde ich es ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man einfach teamfähig ist.
Ich stimme dir da total zu. Für mich ist es so der Kern der Gesellschaft. Wir sind einfach in einem Miteinander, im sozialen Miteinander. Und das Team ist das im Kleinen, was wir dann im Großen irgendwo leben. Und in einem Team hat man dann wieder den geschützten Raum, den Safe Space, wo man sich auch testen kann und wo man das lernen kann, wie es ist in der großen, weiten Welt, die manchmal so erschreckend ist, dann auch zu bestehen. Man kann sich selber finden. Man weiß auch in einem Team irgendwann vielleicht, was die eigenen Stärken sind, welche Position man spielt und kann daraus was ableiten, welche Position man selber im Leben auch einnehmen. Bist du die Teamführerin, der Teamleiter? Bist du eher jemand, der unterstützend ist? Bist du der, die alle anderen immer motiviert? Oder bist du jemand, der im Stillen arbeitet und trotzdem ein Teil des Ganzen ist? Und diese Analogie, die finde ich immer total wichtig.
Und da spielt dann auch die Arbeit von den Förderprogrammen so rein, denn man muss ja auch irgendwie erlernen und erfahren, was Teamgeist bedeutet. Und ich finde, da gehört auch so das Zugehörigkeitsgefühl dazu. Denn du kannst nur irgendwie ein Team bilden, wenn man auch irgendwie so das Gefühl hat, man gehört zusammen und man möchte irgendwie das Gleiche erreichen. Und genau das zeigen oder das bieten die Förderprogramme, eben dieses Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Und ich glaube, dass viele Kinder und Jugendliche das in ihrem Alltag gar nicht so haben, also gerade auch im schulischen Kontext, wo es eben viel um Leistung geht und wo man dann vielleicht in seinem, gerade jetzt zu der Zeit in seinem stillen Kämmerchen sitzt und versucht irgendwie alleine da zurechtzukommen, dann kommen eben unsere Förderprogramme und ihr habt auch uns und ihr habt das Team und gemeinsam schaffen wir das.
Was mich bei allen Podcasts überrascht hat, ist, dass eigentlich alle Botschafter, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, dass sie so ein unterstützendes Elternhaus hatten. Also egal, wer es war, also sie haben ja irgendwo fast alle mit diesem gängigen Modell von, wie man eigentlich denkt, dass seine Kinder nach vorne gehen, gebrochen. Und alle haben gesagt, ja, es war zwar nicht immer so, dass meine Eltern gesagt haben, super toll, mach das. Aber alle haben im Endeffekt gesagt, meine Eltern haben das unterstützt. Und ich habe da diesen Support gehabt, dass ich wusste, da ist jemand hinter mir, der mir den Rücken frei hält irgendwo. Und das ist das, was ganz vielen Kindern und Jugendlichen aus dem Programm total fehlt. Und was sie eben in dem Sinne auch zu einer sehr, ja, sensiblen Gruppe macht. Und wenn du dann eine Möglichkeit hast, dass die Organisationen und die Förderprogramme so eine Rolle spielen können und so eine Mentorenschaft dann übernehmen, füllen sie damit eine Lücke aus, die vielleicht die Familien und auch die Gemeinschaft, also wo früher vielleicht eine Gemeinschaft sowas aufgefangen hat, wenn die einzelne Kernfamilie das nicht mehr geschafft hat, so ein Kind dann auch aufzufangen, dieses Gemeinschaftsgefühl dann wieder zu schließen.
Ich wollte in dem Zusammenhang auch nochmal auf das eingehen, was Julia vorhin gesagt hatte, dass man einfach im Team auch gar nicht alles machen muss. Man ist entweder, ist man eher so der Anführer oder der Sprecher oder vielleicht arbeitet man lieber so im Stillen für sich. Und ich finde auch, dass gerade junge Menschen manchmal das Gefühl haben, dass sie alles irgendwie können müssen. Und im Team muss man das einfach nicht. Im Team hat man die Möglichkeit zu sagen, gut, es gibt welche, die sind extrovertierter, dann können die Rolle nach außen hin übernehmen. Es gibt welche, die sind introvertierter, die dann vielleicht eher Recherchearbeiten übernehmen können, um das jetzt aufs Berufsleben zum Beispiel zu münzen. Und man kann einfach da Stärken und Schwächen ausgleichen. Und deswegen finde ich, ist ein Team auch extrem wertvoll und kann auch jedem einzelnen Menschen einfach bereichern.
Jetzt hast du mir eigentlich genau aus der Seele gesprochen, genau das, was ich noch mit reingeben wollte, dass jeder seine spezifischen Stärken hat und es so viele Aufgaben im Leben gibt. Es kann in einem Mannschaftsspiel, es kann, wir haben auch andere Förderprogramme, wo man verschiedene Aufgaben durch Taktik, durch Geschick überwinden muss, wo dann sich ein Team formiert. Aber natürlich auch auf beruflicher Ebene gibt es so viele Aufgaben, die man wirklich als Einzelner nur bis zu einem gewissen Grad erfüllen kann. Und deswegen plädiere ich wirklich für diverse Teams, auch nicht nur in die eine Richtung gedacht, sondern jede Meinung ist da ein wertvoller Input. Und so schätze ich zum Beispiel auch bei uns, dass die PraktikantInnen sich da immer so mit reinhängen und neue Anstöße geben und nicht denken, ja, ich bin jetzt eh frisch hier und ich komme ja gerade von der Uni oder bin noch in der Uni, sondern jede Meinung da wahnsinnig wertvoll ist.
Ja, ein Team, das seine Stärken auch perfekt zusammengebracht hat, waren auch zwei andere Podcast-Gäste von uns, nämlich Johanna Steutner und Sebastian Steutner. Und Miki, du hast dir ein Zitat rausgesucht, was das, glaube ich, ganz gut beschreibt.
Ja, ich wollte gerade einhaken, als Julia davon sprach. Es ist ja nämlich genau das, ein ganz spezielles Programm. Wir machen Welle, initiiert von Sebastian Steutner, dem Big Wave Surfer und Laureus Bot für Gut Botschafter, gemeinsam mit seiner Schwester Johanna. Wir haben mit beiden gesprochen und auf der einen Seite hat mich menschlich einfach total fasziniert und ich fand es sehr lustig zu sehen, dass Sebastian, der die größten Wellen der Welt reitet und todesmutig da reinstürzt, wie es als Außenstehender aussieht, der wie jeder in der Familie, jeder großer Bruder, wo ich glaube, er ist der kleine Bruder, Angst um seine Schwester hat, die dann in Peru auf Mission gegangen ist und wie er sagt, in den Dschungel gegangen ist und ganz gefährliche Mission. Also total lustig zu sehen, dass man ja eigentlich denkt, der kennt sowas wie Angst gar nicht. Kennt er, darüber hat er auch im Podcast gesprochen. Aber wir haben vor allem eben auch über das soziale Sportprogramm Wir machen Welle gesprochen und da hat Sebastian halt folgenden Satz gesagt, den wir jetzt gerne einspielen können, wie wichtig es ist, die Kinder eben zu unterstützen und zu stützen und ihnen das Gefühl zu geben, da ist jemand, der auf dich schaut und der vor allem für dich da ist und der dir Mut und Kraft gibt.
Wir arbeiten ja ganz, ganz stark mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit. Also das ist der Glaube an sich selbst, der Glaube daran, dass ich mir ein Ziel setzen kann und das auch erreichen kann. Und das ist ja genau das, was bei Sebastian und mir das quasi möglich gemacht hat. Und da geht es um ganz alltägliche Dinge auch oft. Also es muss jetzt gar nicht sowas sein, dass man sagt, ich möchte mal im Ausland leben oder ich möchte Big Wave-Surfer werden. Das kann ja, wie gesagt, auch ein Vortrag sein. Übrigens auch was, wovor ich unglaublich Angst habe. Ich hatte wahrscheinlich weniger Angst davor, irgendwie in Peru im Dschungel zu arbeiten, als mich vor 50 Leuten hinzustellen und einen Vortrag zu halten. Also es ist ja auch was sehr Relatives. Genau, bei Wir machen Welle, das ist eines der Hauptziele in allen unseren Projekten, ist diese Vermittlung der Selbstwirksamkeit. Und da spielt ja vieles mit rein, also Selbstbewusstsein, Selbstwert etc.
Alles fängt mit Glaube an sich selbst an.
Und ich finde es halt so bemerkenswert, weil Sebastian es einfach zusammenfasst, was es ist, dass so wenig dazu gehört, Kinder zu unterstützen und ihnen ein positives Lebensgefühl zu geben. Einfach ihnen zu zeigen, man ist für sie da, man nimmt sich Zeit und man stützt sie in dem, was sie können. Nicht jeder muss alles können, was Carina eben auch gesagt hat. Der eine ist in dem einen Bereich super, dafür kann er was anderes nicht so doll, dafür kann der andere das dann wieder besser. Und dass man eben mit ihnen gemeinsam herausfindet, was sie können und sie ermutigt, Sachen auszuprobieren. Es gehört wenig dazu. Ich finde es toll, dass alle unsere Botschafter sich so engagieren und so für die Sache stehen. Und was Sebastian und Johanna gemeinsam aufgebaut haben, finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, was sie gemacht haben aus dem einzigen Gedanken raus, ich will etwas tun. Manche denken nur und sie tun es aber auch.
Wir machen Welle ist ein Programm, was für unsere Arbeit total steht, weil die jedes einzelne Kind und jeden einzelnen Jugendlichen, mit dem sie arbeiten, ins Zentrum spielt. Dabei finde ich es immer spannend zu sehen, dass es ein Programm ist, was nicht mit so einer Masse an Kindern arbeitet. Und das ist eine Außenwirkung manchmal gar nicht so leicht darzustellen, wenn wir wieder bei diesem Thema Wirkung sind. Also da geht es wirklich um jede einzelne Teilnehmerin. Und sie haben zum Teil so einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Programmen und Organisationen, die sehr viele Kinder und Jugendliche erreichen. Und es ist da, glaube ich, in unserer Aufgabe als Laureus Bad for Good Stiftung ist es dann auch genau diese Wirkung zu zeigen. Und zu zeigen, es gibt nicht nur den Indikator Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die ich erreiche, was immer in ganz, ganz vielen Bereichen so das ist, wonach bewertet wird. Und es geht halt darum, was habe ich für eine Veränderung bei dem einzelnen Teilnehmenden? Und wir hatten das Thema in einem anderen Kontext schon mal, ist immer die Frage, was würde passieren, wenn es mich nicht gäbe oder wenn es dieses Programm nicht gäbe? Und das bringt dann, finde ich, nochmal diesen Rückschritt, dass man sagt, jedes einzelne von den Förderprogrammen, die Laureus Bad for Good unterstützt, macht einen Unterschied für das einzelne Kind, für den einzelnen Jugendlichen. Und wenn es nur eine Erfolgsgeschichte ist, dann ist es das Ganze schon wert, was wir hier auch machen.
Was natürlich auch eine unheimlich schöne Erfolgsgeschichte ist, ist das Leben von Michael Täuber. Lara, du hattest dir die Podcast-Folge mit ihm ausgesucht und dir eine Stelle ausgesucht, die wir jetzt einspielen.
Für mich war das auch selber so ein symbolischer Akt irgendwo, ja, weil, wie gesagt, 20 Jahre nach dem Unfall dann als Querschnittgelähmter dazustehen, wo Menschen dir ein Leben im Rollstuhl prognostiziert haben. Und das war für mich selbst so ein wahnsinniger Moment in meinem Leben, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Und auf die Art und Weise einfach zeigen, Leute, es ist vieles möglich. Auch wenn es dir vielleicht andere nicht zutrauen, bleib dran und geh mit Willen, Durchsetzungsvermögen voran, dann kannst du sehr viel schaffen.
Ja, ich fand das Zitat wirklich sehr inspirierend, weil ich sagen muss, dass ich mich zu einem gewissen Grad auch ein bisschen damit identifizieren kann. Ich glaube, das hat jeder mal, dass jemand zu einem sagt, so, du schaffst es nicht, oder dass einem irgendwas nicht zugetraut wird und man sich selber dann denkt, oh, vielleicht schaffe ich es wirklich nicht, und dann Selbstzweifel hat. Aber irgendwie schafft man es dann meistens doch. Und wenn man sich was in den Kopf setzt und was dafür tut, und vor allem im Sport, finde ich, kann man das halt richtig gut sehen. Wenn man was will, dann kann man es auch erreichen. Sei das jetzt im Team oder sei es alleine. Man kann so schnell sehen, was man erreicht im Sport. Und das bringt einen weiter. Und wie gesagt, nicht nur im Sportlichen, sondern halt auch als Mensch. Und alles, was man daraus lernt, kann einem so viel fürs Leben bringen. Und da fand ich es total inspirierend zu sehen, was Michael alles in seinem Leben durchmachen musste und was er für Hürden überwinden musste. Und dann trotzdem so mit dieser mentalen Stärke da rauszukommen und sich durchzukämpfen und wirklich erfolgreich zu sein, egal was das Leben ihm in den Weg geworfen hat, welche Steine. Es fand ich sehr, sehr cool und definitiv jemand, zu dem man aufschauen kann. Deshalb habe ich das Zitat gewählt. Und ich finde, dass man es auch wirklich in den Programmen sehen kann, wie auch die Botschafter dann die Kinder bewegen können. Und wenn sie ihre Geschichte erzählen und selbst wenn sie einfach kommen und die Kinder sehen, die Person hat was erreicht, dass die Kinder dann auch tatsächlich dazu bewegt und die Jugendlichen zu sagen, hey, schaut mal, was der alles gemacht hat und vielleicht kann ich das auch so, nicht genau den gleichen Weg, aber auf meine Art, meine eigenen Hürden überwinden. Und es ist tatsächlich möglich, wie Michael sagt, es ist eigentlich alles möglich, wenn man sich das nur in den Kopf setzt und dann so umsetzt.
Ja, für mich auch persönlich ist das der große Mehrwert von Botschafterbesuchen. Also jetzt nicht, dass da irgendwie eine Goldmedaille um den Hals hängt, sondern dass die Kids erfahren, hey, eigentlich war da mal irgendwie, entwegen waren sie in der Jugend eigentlich überhaupt nicht gut, sind einfach dran geblieben am Ball und dann zur Weltspitze gereift oder irgendeine Krankheit, irgendeine Verletzung hat sie zurückgeworfen und sie mussten da echt richtig durch ein schweres Tal gehen, um dann solche Erfolge zu erzielen. Was dann die Kids natürlich super auch auf ihren Alltag losgelöst vom Sport übertragen können. Also sei es in schulischen Aspekten, bei irgendwelchen Herausforderungen, wo es vielleicht nicht so läuft. Deswegen schätze ich diese Botschafterbesuche in der Vergangenheit physisch, aber wir haben es vorhin schon gehört, natürlich funktioniert es auch virtuell. Finde ich wahnsinnig inspirierend und als großen Mehrwert von unserer Arbeit.
Ich denke auch, dass es so wichtig ist, dass da die BotschafterInnen auch teilen, wie schwer es ihnen manchmal gefallen ist. Und dass es nicht nur so ein einfacher Weg war, wo ihnen alle Türen geöffnet worden sind, weil das ja das ist, was viele sehen von den Sportlerinnen und Sportlern. Du siehst die Karriere, du siehst die Erfolge, du siehst sehr selten hinter die Kulissen. Und ich finde, das ist das, was der Podcast dieses Jahr so toll gezeigt hat, ist, was hinter den Menschen steht und was sie alles haben einsetzen müssen, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Und gerade für die Kinder und Jugendlichen, die ja auch in den sozialen Medien ganz oft mit diesem sehr oberflächlichen, alles ist super toll und das Leben ist ein Honigkuchen-Schleckerpferd, konfrontiert sind, da nochmal zu sehen, man muss sich schon auch ein bisschen anstrengen und man muss auch ja durch tiefe Täler gehen und dann kann man aber was machen, das finde ich sehr wichtig.
Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen und ich habe das auch persönlich erfahren, wie es ist, mit einem Profisportler in meiner Familie und auch selbst dann mit ihm zusammenzuarbeiten im Team und im Profisport und immer wieder Rückschläge zu haben und nicht nur super Ergebnisse zu haben, sondern ganz oft einfach mal auch an Tiefpunkte zu gelangen, wo man sagt, so geht's nicht weiter und was können wir ändern, wie einen das dann tatsächlich prägt und weiterbringt und dass manchmal auch diese Tiefpunkte dann tatsächlich das sind, was einen wirklich weiterbringt und fürs Leben prägt und was einem am meisten beibringt, würde ich sogar sagen. Und da, wie gesagt, zu sehen, was die Botschafter auch alles durchmachen mussten, um ihre Ziele zu erreichen, ist halt, was die Kinder wahrscheinlich am meisten inspiriert und zeigt. Das sind auch normale Menschen und denen fliegt auch nicht alles zu. Und dafür muss man wirklich hart arbeiten, aber dann kann man es tatsächlich erreichen.
Mir fällt dazu eine kleine Anekdote ein, und zwar habt ihr jetzt gerade von den Sportlern auch als Vorbilder gesprochen. Wir setzen ja die Sportler vorwiegend als Vorbilder ein für die Kinder oder für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ich war aber mal in der Situation, wo ich gebeten wurde, für unsere Laureus Sport for Good Foundation in den USA einen kleinen Vortrag zu halten und potenzielle neue Botschafter sozusagen ihnen zu vermitteln, was wir machen und wie Laureus mit den Sportlern arbeitet und was die Rolle der Sportler ist. Das war total interessant, weil gerade in den USA ist ja dieses Thema Star und Nähe und so weiter nochmal ganz anders als bei uns. Also die bauen so eine Aura auf von, da kommt eigentlich keiner ran. Und dann hatte man da in einem Raum irgendwie beim Mittagessen 20 von den mit größten Sportlern, die die USA gerade haben. Die hatten alle so einen Heidenrespekt voreinander. Jeder für sich war ein Star in seiner Sportart und die waren alle aus unterschiedlichen Sportarten. Das war erstmal eine ganz witzige Atmosphäre, weil sich auch keiner so richtig getraut hat, was zu sagen. Es war wie so eine Schulklasse. Es war extrem oberflächlich am Anfang und dann habe ich ein bisschen erzählt über die Rolle und eben genau über diese Themen, dass man ja einfach auch erzählt, dass nicht immer alles nur ein Zuckerschlecken ist, dass nicht jeder jetzt, sage ich mal, als Profisportler geboren wurde und dass ja wahrscheinlich die Tiefen auch überwiegen auf dem Weg hin zum Profi. Und das hat sich total schön gedreht dann, weil jeder angefangen hat zu erzählen, wo er herkommt. Und ich würde mal sagen, 80-90% der Sportler, die da dabei waren, kamen wirklich aus ganz, ganz, ganz einfachen Verhältnissen eher sogar auch ganz schwierige Verhältnisse. Die haben teilweise dort angefangen zu weinen, weil sie über ihre Vergangenheit geredet haben. Und man hat richtig gespürt, wie dann jeder Einzelne für den anderen ein Vorbild war plötzlich. Und das auch in so einer Gruppe von Menschen, sage ich mal, funktioniert. Da muss man sich, glaube ich, nur ausmalen, was bewirkt das dann für ein Kind, was völlig fernab ist von solchen Persönlichkeiten. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir tagtäglich damit arbeiten. Aber das kann so viel bewirken und das müssen wir halt nutzen und setzen wir auch ein.
Ja, vor allem in der heutigen Zeit, wo jetzt auch ohne Pandemie viel in Social Media stattfindet, was Julia auch gesagt hat, ein Bild geschaffen wird, was gar nicht stimmt, was nicht existiert und auch von den Sportlern häufig nur gesehen wird, der hat die und die Erfolge, aber wie ihr alle gesagt habt, dass der Weg ein weiter ist, wird gar nicht gesehen. Es gibt einen nordischen Kombinierer, der Olympiasieger geworden ist vor ziemlich langer Zeit, der im Interview gesagt hat, als er dann Olympiasieger war, seine erste Aussage war, glaube ich, ich dachte immer, Olympiasieger gibt es nur im Fernsehen und jetzt bin ich selbst einer. Also, dass die Sportler, die Botschafter, wenn die zu den Kindern kommen, dass die real sind, dass die existieren und dass das ganz normale Menschen sind, wie jeder andere auch und dass die Kinder genauso ein Mensch sind, der respektiert werden sollte, um den es sich gilt zu kümmern und um den man sich bemühen sollte, wie ein Sportler, der Olympiasieger ist, Weltmeister, dass sie auf einer Ebene sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich am allermeisten beeindruckt, zwei Jugendliche aus einem sozialen Sportprogramm, die beeindrucken mich mehr als ein Olympiasieger, Weltmeister und Champions League-Sieger zusammen. Die waren zu Gast bei einem Abend, bei einem Fundraising-Event, was wir hatten und haben erzählt, was sie alles geschafft haben mithilfe dieses sozialen Sportprogramms. Dass sie von Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kamen, nicht gerne zur Schule gegangen sind, angeeckt haben, auf einmal ein Stipendium an der Zeppelin-Uni jetzt bekommen haben und mich das einfach so beeindruckt hat und ich das so großartig finde, die Leistung der Kinder, weil das ist ja unumstritten. Man kann ihnen eine Hilfestellung geben, aber laufen müssen sie dann trotzdem alleine und man kann sie nur begleiten. Und wie die das schaffen mit Hilfe dieser Programme, finde ich Wahnsinn.
Wenn du ins Flugzeug einsteigst und abhebst, wenn die Räder vom Boden gehen, du bist in der Luft, dann bist du im Flugmodus. Dann vergisst du alles, was am Boden passiert und bist nur im Hier und im Jetzt und kannst die Momente viel mehr genießen, als wenn du am Boden stehst und immer irgendwas um dich rum passiert. Und drum kann man schon sagen, das hat natürlich schon auch seinen Begriff, Flugmodus, den sollte man viel öfter einschalten. Das tut gut.
Ich habe dieses Zitat von Matthias Dolderer gewählt, weil ich es wirklich selber so empfinde, dass man diesen Flugmodus gerade am Handy natürlich, aber auch sonst irgendwie auch im übertragenen Sinne viel zu selten in seinem Leben aktiviert. Und ich glaube auch, dass das eines der großen Probleme ist, was unsere Gesellschaft hat und junge Menschen. Die sind gar nicht mehr damit groß geworden, dass man mal abschaltet, dass man sich fokussiert, dass man sich eigentlich darüber im Klaren wird, was man eigentlich will. Es ist so ein einfacher Move eigentlich, der völlig verlernt wurde. Auch unter Sportlern ist es wahrscheinlich gar nicht so verbreitet, darüber zu sprechen, aber Fokus ist sicher unbestritten das entscheidendste Erfolgsmerkmal von allen erfolgreichen Menschen, nicht nur von Sportlern. Und auf mein eigenes Leben bezogen, ich muss mich wahnsinnig am Riemen reißen immer, um mal den Flugmodus anzumachen und mich zu konzentrieren. Und ich muss gestehen, ich kann das auch gar nicht mehr zu jeder Uhrzeit. Deswegen stehe ich manchmal auch einfach super früh auf, weil ich weiß, dann kann ich's, wenn ich von 5 bis 7 arbeite und mich einfach nur auf ein Thema konzentriere und wie produktiv man dann plötzlich sein kann, verblüfft mich selber immer und ist richtig begeisternd.
Ich finde auch, wie Matthias das gesagt hat mit dem Flugmodus, dass man, wenn man im Flugzeug sitzt, einfach weg ist von allem anderen, was unten ist auf der Erde. Ich finde, das Gefühl hat man eigentlich auch beim Sport und Flugmodus muss ja nicht nur Fokus bedeuten, sondern auch, dass man einfach seinen Kopf abschalten kann und Spaß haben kann und es genießen kann, was wir jetzt alles schon eigentlich gesagt haben, dass Spaß auch wirklich im Vordergrund stehen sollte. Das sehe ich eigentlich auch als Flugmodus, dass du einfach wegkommst von allem und durch den Sport einfach mal abschalten kannst und du selbst sein kannst und die Zeit genießen kannst. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste in den Sportprogrammen, dass wirklich die Kinder wegkommen von teilweise den schwierigen Umständen, die sie teilweise haben, und da einfach sie selbst sein können.
Ich glaube, gerade heutzutage sind die Kinder und Jugendlichen auch in so vielen Kontexten immer einer Beurteilung ausgesetzt. Also im schulischen Kontext muss man immer Leistung bringen. Das Thema Social Media hatten wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, wo es ja auch schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise um Beurteilung geht. Und wenn sie dann in so ein Sport for Good-Programm kommen können, wo es eben nicht um Beurteilung geht, sondern wo dann eher dieser Flugmodus vielleicht reinkommt, dass sie einfach mal sich sie selbst sein können und machen können, wonach ihnen ist und da sich irgendwie für nichts rechtfertigen müssen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig.
Einfach mal Kind sein, hatten wir auch schon heute das Thema, dass Kinder gar nicht mehr Kind sein dürfen, dass sie nicht mehr einfach nur rausgehen und Sport machen, weil wir eine Leistungsgesellschaft geworden sind, die in Schubladen packt und es schwierig wird, einfach nur eine unbeschwerte Kindheit zu genießen. Und auch Tova hat es in ihrem Gespräch mit uns gesagt, dass sie heute noch von ihrer Kindheit schöpft, wenn sie Probleme hat oder wenn es ihr nicht gut geht. Und dass sie eine gute Kindheit, eine schöne Kindheit als Fundament ansieht, wie ein Fundament eines Hauses, was darauf gebaut wird. Und es stimmt, auf der Kindheit wird dein ganzes Leben aufgebaut und die Erfahrungen, die du da machst, die nimmst du dein ganzes Leben lang, trägst du die mit dir rum. Und je stabiler und positiver die sind, desto leichter läuft sich's danach durchs Leben.
Vielen Dank euch allen wirklich für die guten Gedanken und dass wir das mal so austauschen konnten. Das finde ich eigentlich auch total wertvoll, wenn wir es nicht aufgenommen hätten. Aber umso cooler, dass die Idee aufkam, das mal zu machen. Und vielleicht rüttelt man damit ja auch den einen oder anderen wach.
Also vielleicht zum Schluss auch mal unser Dank an euch, Paul und Micky, die ja dieses Jahr euer kleines Baby da aus dem Boden gestampft habt mit dem Podcast-Format jetzt hier. Ich weiß nicht, wie es den anderen im Team geht, aber vor allem im Austausch mit Partnern, mit Externen habe ich wirklich überwältigendes Feedback für den Podcast bekommen, dass es ein wahnsinnig interessanter Einblick ist, natürlich einmal Persönlichkeiten kennenzulernen, aber auch ja, neue Denkanstöße zu bekommen. Und ich glaube, dass dieses Format uns wirklich als Stiftung auch richtig gut tut. Und von daher, ja, auch mal von uns als Team, vielen Dank, dass ihr euch da ins kalte Wasser gestoßen habt und ja, wirklich einen richtig tollen Job gemacht habt.
Vielen Dank, Toni, vor allem aber auch an Micky. Ich finde es schön, wie du sagst, bezogen auch auf die Partner. Wir haben es auch geschafft, dass einer unserer Unterstützer, IWC Schaffhausen, die als globaler Partner und ja auch Gründer von Laureus mit dabei sind, so ungefähr nach der Hälfte der in diesem Jahr veröffentlichten Podcast-Folgen wirklich auch als Unterstützer des Podcasts mit eingestiegen sind. Und deswegen möchte ich es mir nicht nehmen lassen, heute kurz darauf hinzuweisen. Also ohne IWC Schaffhausen wäre auch der Podcast gar nicht möglich. Ohne die Partner, die Laureus hat, und man muss ja auch sagen, die Nähe dann zur Wirtschaft, würde es die Laureus Sport for Good Bewegung nicht geben. Und natürlich auch nicht ohne die ganzen Menschen da draußen, die spenden und die verstanden haben, was Sport für die Gesellschaft bedeutet.
So, und jetzt will ich auch nochmal Danke sagen. Und zwar würde ich gerne Danke sagen an alle unsere ganz tollen Podcast-Gäste, mit denen Paul und ich in dem vergangenen Jahr sprechen durften. Wir danken euch allen für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit und für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, um mit uns zu sprechen. All diese Menschen verbindet nicht nur dieser Podcast, sondern natürlich auch die Nähe zu Laureus und deswegen auch ein Danke für das Engagement, was sie der Stiftung gegeben haben und die Zeit, die sie dafür investieren.
Bevor wir mit dieser Sonderausgabe des Sport Unites als Podcast zum Ende kommen, wir lassen natürlich auch in dieser speziellen Runde mit dem Team nicht unsere Best of Six aus. Deswegen freut euch auf die Folge in 2 Wochen. Und in dem Sinne würde ich für unser Team sprechen und sagen, Sport unites us.
Der Sport unites us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.